Liebe Gemeinde, bei der Vorbereitung eines Fernsehgottesdienstes wurde der Pfarrer vom Aufnahmeleiter gefragt und am Ende, machen Sie da den großen oder den kleinen Adler? Gemeint war die Geste beim Schlusssegen. Machen Sie den großen Adler oder den kleinen? Er wollte das für die Kameraeinstellung wissen. Nun sind wir ja eher zurückhaltend mit solchen liturgischen Gesten. Den Segen mit erhobenen Armen zu sprechen, das habe ich mir ehrlich gesagt auch erst hier in Bad Homburg angewöhnt. Früher habe ich das nie gemacht. Aber jedenfalls, wenn es heißt am Ende, dass die Gemeinde zum Segen aufstehen soll, bedeutet das für manchen, endlich ist der Gottesdienst zu Ende. Die Gespräche im Foyer warten, der Kaffee drüben wartet oder vielleicht auch schon der Braten zu Hause, der im Ofen brutzelt. Jeder Gottesdienst endet mit dem Segen und wenn der fehlt, dann fehlt schon was. Es gibt aber auch ganz andere Zusammenhänge, wo der Segen vorkommt. Wir wünschen einander vielleicht eine gesegnete Mahlzeit, wir wünschen ein gesegnetes Fest, eine gesegnete Zeit, ein gutes, gesegnetes neues Lebensjahr und Ähnliches. Wir sprechen auch schon mal davon, dass jemand ein gesegneter Mensch ist, einer, der viele Gaben hat, der viel Glück in seinem Leben hatte. Wir reden auch davon, dass der Regen ein Segen ist für das Land. Mancher wird das so denken, vielleicht gerade auch heute, nachdem es ja doch schon relativ lang trocken war. Und dann gibt es Dinge oder Menschen, von denen man sagt, das ist ein Segen für die Menschheit. Wir merken, Segen ist also nicht nur etwas spezifisch Christliches. Auch säkulare Menschen können durchaus davon sprechen. Was ist das also, Segen? Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir immer klar kriegen, was wir gerade damit meinen, wenn wir davon reden. Was ist Segen? Dazu hören wir als Predigttext das wohl bekannteste alttestamentliche Segenswort in 4. Mose 6, ab Vers 22. Da lesen wir, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Wir gucken uns zunächst diese bekannten Kernsätze an, die ja auch oft am Ende eines Gottesdienstes stehen. Da wird in fünffacher Weise umschrieben, was Segen ist, wie Segen aussieht. Mit dieser grundsätzlichen Aussage, der Herr segne euch, beginnt das Ganze und dann wird es ausgeführt. Der Herr segne dich und erstens, er behüte dich. Er behüte dich. Zum Segen gehört dieser Schutz, dieses Behütetsein. Im Hebräischen steht da der Begriff Shamar und er hat über das Jiddische Eingang in die deutsche Sprache gefunden und findet sich wieder in einem Ausdruck, den wir wahrscheinlich gar nicht damit sonst in Zusammenhang bringen, nämlich in dem Ausdruck Schmiere stehen. Behüten, Schmiere stehen. Da ist einer, der hält Ausschau. Da ist einer, der bewacht. Der guckt, kommt da irgendetwas Bedrohliches? Und wenn Gefahr droht, dann warnt er. Er steht Schmiere. Er achtet darauf, dass die, die da etwas tun, beim Schmiere stehen ist es ja meistens etwas Negatives, aber dass die, die da etwas tun, das auch tun können. Gott bewacht. Gottes Güte ist es, dass wir nicht gar aus sind, heißt es im Buch der Klagelieder. Und daran merken wir, der Mensch im Alten Testament, der wusste etwas davon, dass seine Existenz, seine ganze Existenz von Gott abhängig ist. Wenn es die Güte Gottes nicht mehr gibt, dann sind wir am Ende, dann ist es gar aus mit uns. Wenn Gott seine Hand wegnimmt, dann ist der Mensch schutzlos dem Unglück und dem Tod ausgeliefert. Segen bedeutet also Hilfe Gottes gegenüber jeglichem Unglück. Und wir wissen ja auch, wie sehr wir das brauchen, denn es gibt so vieles, was geschehen kann. Mir fallen dann noch so zwei biblische Bilder ein. Das eine, dass der Schutz etwas zu tun hat mit der Bewahrung auf dem Weg. Das Bild des Hirten. Im Psalm 23 finden wir es, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so bist du da bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, der Schutz auf dem Weg. Und Schutz bedeutet dann auch, das ist das Nächste, den richtigen Weg gehen. Nur seine Führung lässt uns seine Wege gehen, Gottes Wege gehen. Jesus erzählt einmal dieses Bild vom schmalen und vom breiten Weg, dass Gott uns den schmalen Weg zum Leben führt und uns nicht auf dem breiten Weg ins Verderben rennen lässt. Auch das steckt dahinter, wenn es heißt, er behütet uns. Und so kann Gott uns behüten, gerade eben, weil er nicht ein Mensch ist, sondern weil er einen großen Abstand zu uns hat, weil da dieser Abstand zwischen ihm und uns ist, weil er den Überblick hat und weil er das Ziel kennt. Der Herr segne dich, und zweitens, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, heißt es. Das Reden von diesem leuchtenden Angesicht ist uns vielleicht etwas fremd. Wir finden es in der Bibel aber immer wieder, zum Beispiel in der Sprache der Psalmen. Da lesen wir in Psalm 80 so eine Art Refrain, einen Kehrvers immer wieder: Gott, tröste uns wieder, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Also lass dein Antlitz leuchten, dann werden wir gesund. Seinen Begriff, wie wir ihn haben, mit dem Begriff Persönlichkeit, den finden wir in der Bibel nicht. An dieser Stelle ist dann eben in der Bibel vom Namen die Rede und vom Antlitz, vom Angesicht die Rede. Das heißt, hier, wenn es um das Gesicht, um das Antlitz, um das Angesicht geht, dann ist die Persönlichkeit dessen gemeint, von dem da gesprochen wird. Es kommt nicht häufig vor, dass Menschen in der Bibel das Angesicht Gottes sehen dürfen. Als Mose einmal diese Erfahrung machen darf, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht sieht, dann strahlt das Gesicht des Mose so stark, dass es für das Volk Israel nicht auszuhalten ist und Mose sich eine Decke über den Kopf ziehen muss, damit die das überhaupt ertragen können. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. So wird im Johannesevangelium Kapitel 1 ziemlich am Anfang diese lichtvolle Zuwendung Gottes zu uns Menschen beschrieben, die in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Wirklichkeit geworden in dieser Welt und in unserem Leben. Seine Herrlichkeit für uns. Wir durften sie sehen in Jesus. Das leuchtende Angesicht Gottes, das ist also nicht einfach nur so ein Smiley-Emoji, das irgendwo Gott zwischen unsere Texte unseres Lebens setzt. Nein, sondern das bedeutet, wie es ist wirklich, Gott wendet sich ganz uns zu. Er dreht sich zu uns hin und er meint es gut mit uns. Es ist ein Bild für das Wohlwollen, für die Gunst, für die Güte Gottes. Gott offenbart sich und zeigt sich in seinem Wesen, in seiner unendlich großen Liebe. Lass leuchten sein Angesicht. Der Herr segne dich, und drittens, er sei dir gnädig. Es folgt also sofort dieser Wunsch, dass Gott gnädig sei. Wenn Gott uns so nahe kommt, dass er uns sein Angesicht zuwendet, dann ist zugleich auch Gnade nötig. Sonst könnten wir nicht bestehen. So dann ja eben auch, wie wir es gerade schon gelesen haben in Johannes 1, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Da steckt etwas dahinter, was uns eigentlich so ein bisschen abhanden gekommen ist in unserem Denken und unserem Verstehen, dass nämlich Gott für uns eigentlich nicht ertragbar ist. In der Nähe Gottes würden wir Menschen vergehen. Wir würden eingehen, wir würden verderben in seiner Gegenwart. Denn Gottes Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit passen nicht zusammen. Nur die Gnade Gottes macht diese Begegnung überhaupt möglich. Nicht die Tatsache, dass wir das wollen. Die Gnade Gottes macht das möglich. Über diese ja auch richtige Rede von dem liebenden Vater, von dem wir eben auch schon gesungen haben, haben wir diesen Wesenszug Gottes häufig so ein bisschen ausgeblendet, dass Gott eben auch gerecht ist, dass er heilig ist, dass er unnahbar ist. Das ist Gott alles auch. Und allein seine Gnade ist es, die diese Begegnung zwischen Gott und Menschen möglich macht. Deshalb, der Herr segne dich und sei dir gnädig. Und viertens, der Herr hebe sein Angesicht über dich. Wieder kommt das Angesicht vor. Das leuchtende Angesicht hatten wir eben schon. Jetzt geht es um das Erheben des Angesichtes zu jemandem hin, also den Blick auf jemanden richten, ihn angucken, sich umdrehen, ihn in den Blick nehmen. Es gibt in der Bibel auch das gegenteilige Reden, das heißt dann nämlich das Angesicht fallen lassen. Gemeint ist damit, sich im Zorn von jemandem abwenden. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ich bin zornig auf dich, ich bin sauer, ich bin wütend. So ist Gott hier nicht. Er hebe sein Angesicht über dich, er wende sich dir zu. Also um diese freundliche Zuwendung Gottes zu den Menschen geht es. Und diese freundliche Zuwendung Gottes möge Shalom bringen, möge den Frieden bringen. Der Herr segne dich und fünftens und gebe dir Frieden. Friede, dieser Shalom meint das Heilsein des ganzen Menschen in sich, das Heilsein der Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott und das Heilsein in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Shalom, das ist mehr als Frieden, das ist so etwas wie Himmel auf Erden, da ist alles gut, da ist alles heil, da gibt es keine Brüche und keine Verletzungen mehr. Insgesamt wird in diesem alttestamentlichen Segenswort dreimal der Name Gottes genannt. Gott ist also der Spender des Segens. Es wird sehr deutlich, nicht die Priester, die hier beauftragt werden, Aaron und seine Söhne, nicht die Priester segnen, sondern Gott segnet. Die Priester, die diese Worte sprechen sollen, sie sind nur die Mittler, sie sind die Vermittler dieses Segens Gottes. Segnen kann nur der Herr. Mir ist das immer wieder mal begegnet, dass Christen meinten, formulieren zu müssen in einem seelsorgerlichen Gespräch, in einem Gebetskontakt mit jemand anderem und dann am Ende beten sie und dann sagen sie, ich segne dich. Ich segne dich mit Erkenntnis, ich segne dich mit Gesundheit, ich segne dich mit was weiß ich allem. Ist gut gemeint, aber biblisch schwer begründbar. Und manchmal ist unsere Sprache ja auch ein wenig entlarvend, denn wie schnell bemächtigen wir uns Gottes und wir machen Gott zum Werkzeug unserer Wünsche. Nein, das ist ein völlig verdrehtes Verständnis von Gott. Der Auftrag zu segnen lautet nicht, sagt, ich segne dich, sondern der Auftrag heißt, sagt, der Herr segne dich, der Herr segne euch. Das ist der Auftrag, den die Priester bekommen, wenn sie segnen sollen. Ja, Menschen sollen segnen, aber sie sollen immer ernst nehmen, der Segensgeber ist Gott und nicht der Mensch. Der souveräne Gott, er segnet die Menschen und nicht der Mensch. Aber was bedeutet nun dieser Begriff Segnen überhaupt? Im Deutschen, dieses deutsche Wort Segnen hat seine Wurzeln im Lateinischen und kommt von Signum, von Zeichen. Wir können es dann christlich auch eben als das Kreuzeszeichen verstehen. Und manchmal in anderen Kirchen wird ja auch so gesegnet mit dem Kreuzeszeichen. Gesegnete Menschen sind nämlich gezeichnete Menschen. Gezeichnete Menschen. Menschen, die mit der Gegenwart Gottes und mit dem Wesen Gottes gekennzeichnet sind, die mit dem Wesen Gottes ausgezeichnet sind. Menschen, die in den Machtbereich Gottes, in den Wirkungsraum Gottes hineingestellt sind, das sind gesegnete Menschen. Der hebräische Begriff für Segnen ist ein vielfältiger Begriff. Barak oder Baruch, so heißt dieses Wort. Und es bedeutet auch grüßen, es bedeutet verabschieden, es bedeutet beglückwünschen. Und es wird berichtet auch in der Bibel, dass Menschen einander segnen. Jakob zum Beispiel segnet seine Söhne und segnet seine Enkel. Ja, es ist sogar davon die Rede, dass Menschen Gott segnen. Ein ganz bekannter Satz aus dem Buch Hiob, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei, und bei Luther wird dann übersetzt, gelobt. Da steht eigentlich gesegnet, dieser Begriff, Baruch, der Name des Herrn sei gesegnet. Und da merken wir, segnen meint ganz allgemein gut reden, gut meinen. Und das eben nicht nur als Geschwätz, sondern wirklich etwas Gutes meinen und Aussagen über den anderen. Und es sind machtvolle Worte. Merken wir als Menschen vielleicht ja auch, wenn uns jemand etwas Gutes sagt, das kann nachwirken. Und mehr noch merken wir es im Negativen, wenn jemand etwas Schlechtes über uns sagt, wie lange das manchmal bohren kann. Segen ist das Gegenteil von Fluch. Wir haben es auch in der Lesung gehört, wir sind beauftragt zu segnen und nicht zu fluchen. Gott möge es gut mit dir meinen. So sollen wir unter den Menschen leben und auch im Miteinander. Und dieser Segen Gottes wird dann eben in vielfältiger Weise entfaltet, auch in der Bibel. Da sind alle guten Gaben Gottes, die mit vorkommen. Da ist die Lebenskraft und die Fruchtbarkeit mit gemeint. Der Kinderreichtum, die Fülle von Gütern, der Reichtum. Alles das sind also nicht nur geistliche Dinge, sondern ganz irdische, materielle Dinge, die da auch vorkommen, in denen sich der Segen Gottes zeigen kann, weltlich und diesseitig. Auch alles das, auch all dieser Segen kommt von Gott. Der Mensch versteht sein ganzes Leben mit allem, was er hat und ist, als von Gott zugewendet und von Gott geschenkt. Und der Mensch selbst fungiert nur als Mittler. Der Segen verdeutlicht damit auch etwas von diesem Beziehungsgeflecht zwischen Gott und Mensch. Und das wird auch deutlich bei einem weiteren Blick in die Bibel. Wo kommt der Segen in der Bibel vor? Schon ganz am Anfang. Als die ersten Menschen gemacht worden sind, heißt es dann, und Gott segnete sie. Kaum sind sie auf der Welt, schon segnet Gott sie. Sie leben vom Segen Gottes. Das ist das Erste, was Gott tut, segnen. Bevor es irgendeinen Auftrag gibt, bevor es irgendeinen Befehl gibt, bevor es irgendeine Ermahnung gibt, das Erste, was Gott tut, ist segnen. Und Gott segnete sie. Und der letzte Vers der Bibel im Buch der Offenbarung, Kapitel 22, heißt, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Wieder so eine Segensbitte. Daran können wir sehen, die Menschheitsgeschichte ist vom Anfang bis zum Ende eine Geschichte des Segens Gottes. Da sind wir eingebunden. Und dabei entdecken wir im Alten Testament eben, dass der Segen all diese guten Gaben Gottes meint für das Erdenleben, auch ganz weltliche, ganz diesseitige. Alles Gute kommt von Gott. Das vielleicht massive Eingreifen in besonderen Situationen, in denen Gott Menschen rettet aus einer Situation, aus der sie sonst gar nicht mehr herauskämen, das ist uns dann meistens auch noch klar, dass das ein Segen Gottes ist, ein Eingreifen Gottes, für das wir dankbar sind. Aber dieser Segen Gottes kommt auch ganz unbemerkbar im Erhalten der Schöpfung, im Bewahren. Auch das ist der Segen, dass Gott diese ganze Welt am Laufen hält, unser ganzes Leben am Laufen hält. Und weil das so ist, ist im Neuen Testament dann auch weniger vom Segen die Rede, denn das Zentrum im Neuen Testament ist ja die Rettung durch Jesus Christus, die wird dort thematisiert. Und dennoch knüpft der Apostel Paulus diese Verbindung. Und das lesen wir im Galaterbrief in Kapitel 3. Da schreibt er davon, dass durch diese Rettungstat Christi der dem Abraham versprochene Segen auch zu uns kam. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel. Deshalb wird dort Abraham im Voraus die gute Nachricht verkündet. Durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Daraus geht hervor, dass alle, die Gott glauben und ihm vertrauen, zusammen mit dem glaubenden Abraham gesegnet werden. Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, unter den uns das Gesetz gestellt hatte. So sollte durch Jesus Christus der Segen, der Abraham zugesagt wurde, zu allen Völkern kommen, damit wir alle durch vertrauenden Glauben den Geist erhalten, den Gott versprochen hat. Die Gabe des Segens ist also nun der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi, der Geist, den Gott gibt. Es ist der Geist der Freiheit von der Sünde, von der Schuldverstrickung, von den Lebensverfehlungen. Dieser Geist als Gabe des Segens, er schenkt uns diesen Frieden, von dem auch in dem alten Segenswort schon die Rede ist. Und so stellt uns das Neue Testament dann eben Jesus Christus vor als den hohen Priester. Und er wird verglichen und gleichgesetzt oder verbunden mit Aaron, dem ersten hohen Priester. Christus als hoher Priester, der uns segnet. Und wir kennen auch die Begebenheiten aus dem Leben Jesu, wie Jesus segnet. Da sitzt er, nimmt die Kinder auf den Schoß und segnet sie. Und er segnet seine Jünger am Ende nach Ostern, als er in den Himmel auffährt, das ist das Letzte, was Jesus tut. Er lässt ihnen seinen Segen da, er segnet sie. Und so ist der erste Schritt in diesen Segen Gottes hinein für uns heute diese Rettung, die uns zu Kindern Gottes macht, die wir in Jesus Christus haben dürfen. Und diese Rettung feiern wir ja eigentlich in jedem Gottesdienst. Wir feiern sie in besonderer Weise im Abendmahl. Und nicht von ungefähr nimmt Jesus in dem ersten Abendmahl, das er mit seinen Jüngern feiert, im Rahmen des Passafestes, diesen Kelch nach dem Mahl, nämlich den Kelch des Segens. Es ist der Kelch des Segens. Und den verbindet er mit dieser Rettungstat, die durch ihn geschieht, nämlich der neue Bund, der in diesem Kelch des Segens dargestellt wird und der durch sein Sterben am Kreuz für uns geschlossen ist. Und mit dieser Rettung unseres Lebens ist dann auch der Grund gelegt für allen besonderen Segen, den wir auch aussprechen, den wir weitergeben, in besonderen Lebenssituationen, zum Beispiel bei einer Taufe oder bei einer Hochzeit oder eben, wenn eine besondere Lebenssituation ist, ein besonderer Weg, eine neue Lebensetappe bevorsteht. Oder dann eben auch der ganz tägliche Segen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Segen ist für uns also ein Zuspruch, aber auch eine Berufung. Im Segen erreicht uns Gottes umfassendes und andauerndes Ja zu uns. Gott sagt Ja zu uns in seinem Sohn, dafür steht die Rettung durch das Kreuz Jesu Christi. Und Gott sagt Ja zu uns durch seinen Geist. Das nimmt unser ganzes Leben mit hinein, mit all ihren großen und kleinen, manchmal auch sehr konkreten Segenswirkungen. Gott sagt Ja. Zu Arbeit und Beruf, zu Kindern und Wohlstand. Wir dürfen Gottes Ja mitnehmen in unser alltägliches Leben und darauf vertrauen. Und auch wenn wir wissen und erleben, dass es da nicht immer nach unseren Wünschen geht, dass es viel Übles gibt in dieser Welt, auch in unserem Leben vielleicht viel Übles, aber mitten in einer Welt der Angst, mitten in einer Welt der Ungerechtigkeit und der Heillosigkeit und des Unfriedens, dürfen wir in der heilschaffenden Gegenwart Gottes leben. Das gibt Kraft und Ausdauer und Hoffnung und ist ein Ausfluss dieses Segens Gottes. Ja, Gottes Aufmerksamkeit soll sich uns Menschen zukehren. Mir und dir, nicht finster, sondern leuchtend, freundlich und strahlend. Wir sollen auch nicht, so heißt es im Neuen Testament, an einer anderen Stelle nicht vorschnell die Hände auflegen und segnen. Damit wird noch einmal der Ernst der Sache deutlich. Segen ist nicht zum Spaßen da. Es ist schon ernst gemeint. Aber weil Christus den Fluch auf sich genommen hat, sind wir zu grenzenlosem Segnen berufen. Wir sollen anderen nichts Schlimmes, sondern wir sollen ihnen Jesus in ihr Leben hineinwünschen. So sollen die Priester meinen Namen auf die Söhne Israels legen, heißt es da im Alten Testament. Für uns heute bedeutet das, im Segen Gottes wird der Name Jesu auf uns gelegt. Und wo wir segnen, tun wir das auch, den Namen Jesu auf andere Menschen legen. Als Priesterinnen und Priester Gottes sind wir dazu berufen. Und Gott stellt sich dazu. Und Gott handelt, denn der Name Jesu ist keine leere Floskel, sondern ist die Liebe, ist die Gnade, ist der Friede und die Zuwendung Gottes in Person. Amen. Ja, wir stellen uns unter diese uralten und immer wieder aktuellen Segensworte aus dem Alten Testament. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.